Gruppe im Watt und dann überfällt euch der Wattnebel und es ist dunkel und ihr wisst, ihr seid verloren, wenn nicht jemand kommt und euch rettet. Und Jesus ist dieser Retter, der Hoffnung bringt in Situationen, die undurchsichtig sind, wo man weiß, ich komme hier alleine nicht raus, wo man weiß, es ist meine Schuld, ich kann nicht mehr. Da kommt Jesus und er bietet seine Hoffnung. Und Eva hat das in der letzten Woche weitergeführt und hat aufgezeigt, wie Gott schon seit dem Sündenfall im Grunde seinen Plan zeigt, dass er Rettung bringen will. Jesus heißt Rettung, Retter. Er kommt und er rettet. Und heute, also die beiden ersten Sonntage, ging es darum, was hat Gott getan? Gott ist gekommen und er hat Hoffnung für dich gebracht. Das war die Essenz dieser Predigten. Und es war die Einladung zu sagen, ja, Jesus, ich will das. Ich will dieses Angebot annehmen. Ich möchte diese Hoffnung für mein Leben. Und heute gehen wir ein bisschen weiter. Heute geht es darum, was ist denn mein Part bei dieser ganzen Geschichte? Und wir haben das mit der Überschrift Hoffnungsträger versehen. Das geht schon wieder nicht. Joel, du musst mir helfen. Es ist an, aber es funktioniert nicht. So, okay, es ist schon viel zu weit, aber egal. Ich glaube, wir können damit umgehen. Heute geht es um dich. Was ist dein Part bei dieser ganzen Geschichte? Wenn du so viel bekommen hast, wenn du so reich beschenkt bist, wenn diese Hoffnung dein Leben neu gemacht hat, wenn diese Hoffnung dich neu hat aufleben lassen, was passiert dann? Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die uns damit hineinnimmt. Und aufmerksam geworden auf dieses Thema bin ich eigentlich wirklich vor ein paar Jahren mal ganz extrem, als ich hierher gezogen bin. Wir haben ja in Frankfurt gewohnt, Sergei und ich, und sind da, also bei Frankfurt in Hanau, sind dann vor mittlerweile sieben Jahren ja schon hierher gezogen. Und ich muss sagen, so in Hanau, das war so eine Zeit, wir waren so zu zweit und das Leben war schön, es war entspannt, so irgendwie man macht, was man will, ne? Und es war so, ganz ehrlich, so im Rückblick möchte ich sagen, es war eine fantastische Zeit, aber wir waren schon irgendwie ein bisschen auf uns konzentriert. Also das war, und dann sind wir hierher gekommen und das war wie so eine Bombardierung. Ich habe Leute kennengelernt und egal, mit wem ich gesprochen habe, ich habe das Gefühl gehabt, es war so viel Leid in dem Leben von diesen Menschen, die mir begegnet sind. Und ich stand da immer, also so Kollegen und so, die haben mir dann fragt man so, hey, wie geht's dir? Und dann kommt die volle Ladung. So, ja, meine Mama ist an Krebs gestorben gerade, mein Bruder hat Krebs, ist im Endstadion. Und wir völlig fertig, die Leute. Und ich stand da und dachte, und ich war völlig hilflos. Und ich dachte, was mache ich mit diesem ganzen Leid, das auf mich einströmt? Und tatsächlich war das für mich so eine Erweckung. Ich bin richtig so zerbrochen, dass ich gemerkt habe, ey, ich bin so auf mich konzentriert. Und ich lebe so für mich. Ich meine, es ist total schön gewesen und so, aber da ist so viel Schreckliches um mich herum und ich stehe und ich kann dem irgendwie nicht begegnen. Und das war so ein Punkt, wo ich wirklich auch vor Gott niedergefallen bin und habe gesagt, Gott, das geht nicht. Ich will, wenn dieses Leid kommt, ich möchte dem was entgegensetzen können. Ich möchte nicht einfach nur zuhören und sagen oder sprachlos da stehen, sondern ich möchte, dass dein Licht da reinkommt. Ich möchte, dass Hoffnung da reinkommt. Und ich möchte euch heute eine Geschichte mitbringen, die dafür steht. Und ich bin auf dem Weg. Ich habe es noch nicht ergriffen. Und manchmal stehe ich immer noch so davor. Aber ich muss sagen, wir haben auch ganz viel erlebt durch Gebet und durch Dinge, wo Gott Licht gebracht hat in Hoffnung. Und ich nehme euch mit hinein in die Weihnachtsgeschichte schlechthin, Lukas 1. Es ist das, was vor Weihnachten passiert ist, nicht zwei Tage vor Weihnachten, 9 Monate vor Weihnachten, aber egal. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Geschichte von Maria. Und Maria ist so eine erstaunliche Person. Ich muss ganz ehrlich sagen, Maria war für mich immer so ein rotes Tuch. Wir sind in einer sehr katholischen Gegend aufgewachsen und irgendwie, das war immer so, Maria, nee, wenn das der Name genannt wurde, dann bin ich erst mal 3 Schritte zurückgetreten und sagte, nee, damit möchte ich nichts zu tun haben, weil ich irgendwie so dieses Bild hatte, ja, man darf sie nicht anbeten und so heilig. Und nee, soll man natürlich auch nicht. Ne? Aber dann ist mir klar geworden, dass ich mir diese Person nie angeguckt habe, weil ich immer so eine Distanz hatte. Und ich nehme euch jetzt aber mal mit hinein in diese Geschichte von Maria. Lukas 1, ab Vers 26. Wer seine Bibel dabei hat, bitte gerne mit aufschlagen. Ihr dürft auch euer Smartphone benutzen. Und da steht Folgendes. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende nehmen. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das denn sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Was für eine Geschichte. Was für eine Person. Ich finde das so stark. Ich nehme euch gleich mit hinein in meinen ersten Punkt. Maria kommt von dem hebräischen Wort von dem Namen Mirjam. Steht in meiner Bibel unten bei diesem Kleingedruckten, bei euch vielleicht auch. Das wusste ich gar nicht. Und wisst ihr, was Mirjam übersetzt heißt? Bitterkeit und Betrübnis. Maria ist eine Frau, die, seit sie geboren worden ist, immer gehört hat: Bitterkeit, hol mir mal ein Glas Wasser. Betrübnis, wie geht's dir heute? Irgendwie seltsam, oder? Dieser Name ist Programm gewesen, ihr ganzes Leben, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, ist Maria mit diesem Namen angesprochen worden. Sie hat eine Identität bekommen von ihren Eltern. Vielleicht waren die in einer schlechten Situation. Das lesen wir im Alten Testament ja häufig, ne? Wenn es Leuten nicht gut ging, sie haben irgendwie was Schlechtes erfahren, dann nennen sie ihre Kinder auch so: in Trübsal geboren oder unter Schmerzen geboren. Und Maria heißt Bitterkeit. Das ist ihre Identität, die ihre Mutter und ihr Vater ihr gegeben haben. Und das hört sie Tag für Tag für Tag für Tag. Und damit wächst sie auf. Und ich finde das so erstaunlich, als der Engel zu ihr kommt, spricht er sie nicht mit ihrem Namen an. Zuerst. Sondern was sagt er? Er sagt zu ihr: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Er sagt nicht: Sei gegrüßt, Bitterkeit, sondern er sagt: Sei gegrüßt, Begnadete und du Gesegnete unter den Frauen. Und wisst ihr, 2 Verse später, dann heißt es, Maria erschrak, aber sie erschrak nicht über den Engel, sondern worüber erschrak sie? Was ist das für eine Anrede? Mein ganzes Leben lang hat mich jemand mit Bitterkeit angeredet. Es ist normal. Und da kommt jemand und der sagt, du Begnadete, du Gesegnete. Ihre Identität wird völlig auf den Kopf gestellt. Und was mich an Maria fasziniert, ist, sie widerspricht nicht. Sie sagt nicht, Moment mal, da bist du vielleicht bei der Falschen, ich bin das nicht. Kennen wir solche Leute in der Bibel? Denkt mal an Mose. Was hat Mose denn gesagt, als Gott ihm sagt, geh zum Pharao und sprich zu ihm? Was war seine Antwort? Kann ich nicht, also ich bin kein Redner, ich kann es nicht. Gott gebraucht ihn trotzdem, wahnsinnig gut, und er sagt, ich gebe dir jemanden, aber mich erstaunt das so an Maria. Sie sagt nicht, nein, also ich bin eigentlich anders, ich kann das nicht, also sprich mich so nicht an, ist nicht meine Identität, sondern sie ist jemand, die sie hört und diese Identität setzt etwas in ihr frei. Sie kann das annehmen. Denkt mal an Abraham und Sarah. Der Engel kommt zu ihnen und sagt, ihr werdet ein Kind bekommen. Wie reagiert Sarah? Sie lacht. Sie sagt, das ist nicht möglich. No way, keine Chance. Und Maria ist in genau derselben Situation. Ne? Maria hat keinen Mann, sagt sie dem Engel dann ja auch. Und sagt, also, ich weiß von keinem Mann im heutigen Deutsch, ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen und ich habe es auch noch nicht vor. Also wie soll ich schwanger werden? Das heißt, die Situation ist völlig gleich, aber Maria, die nimmt dieses Wort und sie lässt sich diese Identität zusprechen. Und sie ist eine Hoffnungsträgerin schlechthin. Und ich glaube, das ist der erste Punkt für uns heute am Sonntag. Und ich möchte dir das zusprechen heute Morgen. Was ist deine Identität? Ist es das, was Menschen dir immer zusprechen? Ist es das, was jeden Tag auf dich eindrischt oder was du auch selber von dir denkst? Oder hast du die Fähigkeit, zurückzutreten und auf Gott zu hören, was er zu dir sagt? Und er sagt Worte wie Geliebte. Paulus sagt das in seinen Briefen, er spricht die Gemeinde so an, er sagt, Geliebte, oder er sagt, Geheiligte, Heilige im Herrn, Auferbaute. Wir haben das Lied gesungen, wir sind zerbrochen und endlich klein, aber du, was machst du mit uns? Du erhebst uns. Und das ist die Identität, die Gott dir zusprechen will. Wenn wir Hoffnungsträger sein wollen, wenn wir die Hoffnung hinaustragen wollen, dann brauchen wir eine göttliche Identität. Unsere menschliche Identität reicht nicht. Dann werden wir immer zweifeln, wir werden immer Angst haben, wir werden nie Schritte des Glaubens tun können, weil unsere Identität nicht ausreicht. Meine Identität reicht nicht aus. Ich habe so viele Fehler, ich habe so viele Schwächen. Ich werde den Nöten meiner Kollegen, meiner Nachbarn nie begegnen können. Was kann ich denn gegen Krebs tun? Was kann ich denn gegen Hoffnungslosigkeit, gegen Depression tun? Ich kann nichts tun. Ich stehe da in Ohnmacht, wenn ich aus meiner Identität versuche, Menschen zu helfen. Aber wenn die Identität Gottes Raum gewinnen darf in meinem Leben, dann kommt die Kraft Gottes. Dann stehe ich da als Geliebte, als Kind Gottes, als Erbin Gottes, als diejenige, als derjenige, durch den Gott wirken will. Das ist der erste Punkt. Das zweite, was Maria auszeichnet und was ganz fest damit verknüpft ist mit dem ersten, ist, Maria reagiert auf unvergleichliche Weise auf das Wort Gottes. Und es ist nicht nur hier so, also wir lesen ja, Maria denkt über das nach, was der Engel sagt. Er sagt ihr, er begrüßt sie und sie ist erschrocken darüber und sie denkt darüber nach, sofort. Und an anderen Stellen, als zum Beispiel die Hirten kommen, dann kommen die Hirten zum Stall und dann erzählen sie, ne? Sie sagen, ey, da war ein Engel und die Engel haben uns Worte mitgegeben. Und dann sprechen sie diese Worte aus, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefalls. Und was macht Maria? Richtig. Sie behielt die Worte, das ist wie so ein Staubsauger. Sie nimmt diese Worte und sie bewegt sie in ihrem Herzen. So steht es da. Sie hat einen Ort in ihrem Herzen, wo das Wort Gottes bewegt wird. Das erinnert mich an die Geschichte mit dem Sämann, die Jesus erzählt. Die kennt ihr ja, ne? Also da kommt Gott und er sät sein Wort und er sagt, naja, da gibt es dann Boden, da sind Dornen, Disteln und der Weg und die werden gefressen, die Samen, und sie können nicht wachsen. Aber bei Maria hat man das Gefühl, da ist ein Ort in ihrem Herzen, wo guter Boden ist, der ist kultiviert, und wenn da, und das Wort Gottes fällt da rein und es trägt Frucht. Woran sieht man das? Maria wird ja gar nicht viel nachher erwähnt in der Bibel, aber es gibt eine Geschichte, die mir auch erst vor kurzem so wichtig geworden ist. Da, das ist das erste Wunder, das Jesus tut. Kennt ihr auch, ne? Also Jesus kommt nach Kapernaum. Dankeschön. Kana, das Wunder zu Kana, stimmt, ja, so. Das Wunder zu Kana. Er kommt dorthin und dann gibt es ja keinen Wein mehr. Na? Und dann kommt Maria zu Jesus und sagt ihm, es gibt keinen Wein mehr. Und Jesus sagt ihr, du, das ist nicht meine Sache. Geh mal, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Jesus hatte noch kein Wunder getan. Das heißt, Maria hat das auch noch nicht gesehen. Aber was macht Maria? Also, ganz ehrlich, wenn Jesus mir gesagt hätte, oder mein Mann sagt mir, ja, ist ja nicht mal Jesus, der sagt mir, er sagt mir, Frau, vergiss es, mache ich heute nicht, dann sage ich, okay, hat er gesagt. Was macht Maria? Ja, sie geht zu diesen Dienern, obwohl Jesus gesagt hat, nee, ist heute nicht, lass mich in Ruhe, geht sie zu den Dienern und sagt, wenn Jesus euch was sagt, dann tut das. Also irgendwie ist in ihrem Herzen ein Glaube und ein Vertrauen, der mein Denken tatsächlich übersteigt. Also ich verstehe das nicht. Wieso tut sie das? Wieso glaubt sie daran, dass Jesus das machen wird? Wieso hat sie dieses, also woher kommt das bei ihr? Und ich glaube, dass das kommt, weil dieses Wort Gottes in ihrem Herzen richtig, richtig verwurzelt ist. Und sie weiß um die Kraft des Wortes Gottes. Unbedingt und unvorbehaltlos glaubt sie dem. Und sie hat diesen Raum in ihrem Herzen. Und ich möchte uns heute ermutigen, dass wir so einen Raum schaffen in unserem Herzen. Ich glaube zutiefst, dass das unsere Verantwortung ist, einen solchen Raum in uns zu schaffen. Und damit meine ich, dass wir zum Beispiel stille Zeiten für uns einplanen, wo wir uns Zeit nehmen und unser Inneres kultivieren. Es ist so einfach, sich immer zu beschäftigen, sich gedanklich immer zu beschäftigen, sich berieseln zu lassen. Lasst uns einen Ort schaffen in uns, wo das Wort Gottes arbeiten darf, wo es Frucht bringen darf. Und das braucht von unserer Seite Zeit, das braucht Ruhe, das braucht die Bereitschaft, einfach zu sagen, nein, nichts anderes jetzt. Ich will hören, was du sagst, Gott. Ich will, dass das hier, das Wort Gottes, ganz, ganz viel Frucht bringt in mir. Und ich glaube, wenn wir Hoffnungsträger sein wollen, dann brauchen wir das unbedingt. Wir brauchen das Wort Gottes in uns, denn nochmal, unsere eigenen Worte haben keine Power. Oder hast du das schon mal erlebt, dass dein Wort irgendwie großartig was verändert hat? Aber dass Gottes Wort was verändert hat, das haben wir erlebt. Das haben wir erlebt. Und deshalb ist das der zweite Punkt, den ich euch mitgehen möchte. Wir brauchen einen Ort in unserem Herzen dafür. Der dritte Punkt ist, Maria gibt ihre Zustimmung vorbehaltlos zu dem, was Gott möchte. Vielleicht lesen wir das nochmal. Da sagt Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Keine Diskussion, keine Widerrede, gar nichts. Maria gibt ihre Zustimmung für das, worum Gott sie ersucht. Gott ist immer auf der Suche nach Menschen, die durch sich wirken lassen wollen. Gott hat sich dafür entschieden, den größten Teil der Arbeit durch Menschen zu machen. Manchmal kommen auch Engel, manchmal hat Gott auch sowas getan, wie den Boden aufreißen lassen und Gericht zu halten und solche Geschichten. Aber den größten Teil, und das ist auch das, was die Bibel uns lehrt, Gott entscheidet sich, hier auf der Erde sein Licht und sein Reich zu verbreiten durch uns. Durch Menschen, die ein kompromissloses Ja finden. Und wenn wir Hoffnungsträger sein wollen, dann ist das der dritte Punkt, der unausweichlich wichtig ist, dass wir bereit sind, Ja zu sagen. Das fällt hier immer total leicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hier kann ich immer Ja sagen. Sag, yo, ja, lass uns losgehen. Lass uns predigen. Kleine Geschichte von gestern möchte ich euch erzählen. Letzte Woche kam Mirjam auf mich zu und sagte, Louis, ich habe eine Idee, ich möchte gerne in Herford Geschenke verteilen, einfach an die Obdachlosen, einfach einen Wunsch, einen Weihnachtswunsch machen. Und ich so, Sonntag, ne? Sonntag hier, ich so, ja, super, ich komme mit. Dann kommt die Woche mit 100.000, wirklich ganz, ganz vielen Terminen und allem drum und dran. Und ich kann euch nicht sagen, wie oft ich versucht war, ihr zu schreiben, ich pack's nicht, ich kann nicht, ich schaff's nicht. Gestern mit Sicherheit nochmal 5-mal, aber ich habe gesagt, nein, 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 ich gehe da jetzt mit. Und dann waren wir abends auf dem Weihnachtsmarkt und ich war eher so Zuschauer und habe gesehen, wie Menschen, also wie zwei Menschen Leuten Hoffnung gebracht haben. Und ich hätte heulen können. Ich stand da und habe gedacht, ja, was für, wie schön. Und dann sieht man Menschen, die kriegen was geschenkt und die fangen fast an zu weinen und sind so berührt und freuen sich so. Und ich denke, das ist so eine ganze Kleinigkeit nur, wirklich. Also es war nur eine Kleinigkeit. Aber es braucht ein Ja und es braucht Füße, die losgehen. Es braucht Hände, die anfangen zu geben. Und es braucht etwas, was in unserem Herzen diesen Schweinehund überwindet. Bei mir ganz stark. Also ich bin so, jedes Mal kämpfe ich da mit mir. Ich bin nicht jemand, eigentlich denke ich immer, ich bin so eine offene Person, aber einfach auf Fremde zuzugehen, oh holla, traue ich mich nicht so. Da gibt es Leute, die das total gut können und das gut machen. Aber was mal, und ich glaube, vielleicht muss es auch nicht jeder, aber ich möchte, dass du in dich hineinhörst. Wo will Gott dich gebrauchen als Hoffnungsträger und wo braucht er dein Ja? Wo braucht er dein kompromissloses Ja? Egal welche Folgen. Und das ist der vierte Punkt, den Maria uns zeigt. Sie ist total furchtlos. Maria schaut nicht auf sich, sie schaut nicht auf ihre Möglichkeiten. Und sie nimmt die Folgen in Kauf. Und jeder von uns, der schon mal ein bisschen darüber nachgedacht hat, weiß ja, was das für Folgen sein könnten. Also heute wäre das nicht mehr so das Problem, aber damals war das durchaus ein Problem, wenn man schwanger wird ohne einen Mann. Und der Engel hat Maria nicht gesagt, du, mach dir mal keine Sorgen, ich gehe auch noch mal zu Josef und erzähle ihm die ganze Geschichte, hat er ihr nicht gesagt. Er hat ihr auch nicht gesagt, Gott kümmert sich drum, gar nicht. Der Engel sagt ihr nichts. Und Maria weiß, wenn ich zusage, wenn ich das machen lasse mit mir, kann es sein, dass ich als Hure verschrien werde, dass ich ausgestoßen leben werde und dass das Kind, das Gottes Sohn sein soll, als Bastard aufwächst. Das glauben wir doch nicht, dass das nicht in Marias Kopf rattert. Das glaube ich aber ziemlich, ziemlich deutlich. Sie weiß, was auf sie zukommt. Sie ist nicht verheiratet. Sie hat keinen Mann und sie wird schwanger. Hallo, wer glaubt denn mir, wenn ich sage, ich bin schwanger und der Heilige Geist war es? Das ist schon eine Nummer, wo Maria ganz klar sagt, ich vertraue auf Gott. Wenn er das will, dann wird er sich um diese Folgen kümmern. Ich weiß nicht, was alles in ihrem Kopf vor sich ging. Aber ich kenne meine Gedanken manchmal. Wenn Gott etwas von mir möchte oder ich das Gefühl habe, Gott spricht zu mir und sagt, ich soll irgendwas machen, dann geht es los. Kennt ihr das? Dann geht dieses Gedankenkarussell los. Ah, nee, du blamierst dich. Oder, hey, die wollen das gar nicht. Oder, nee, das kannst du so nicht machen. Das ist nur dein Gedanke. Du überhebst dich. Du bist zu stolz. Lass das. Oder. Ich weiß nicht, was in deinem Kopf abgeht, aber in mir geht ein riesen Gedankenkarussell los. Du verlierst deinen Job, wenn du in der Schule über Jesus erzählst. Solche Geschichten. Maria scheint das nicht zu interessieren. Zumindest sagt sie nichts. Und wir hören auch nie was davon. Und vor allen Dingen die Reaktion, wenn wir das weiterlesen, ist, sie glaubt auch ganz fest daran, dass es passiert. Nach ein paar Tagen geht sie schon zu Elisabeth, ihrer Verwandten. Also nach ein paar Tagen weiß sie mit Sicherheit noch nicht, ob sie schwanger ist oder nicht. Das ist ja, da ist noch nicht viel. Aber sie geht mit der vollen Überzeugung, mit dem vollen Glauben, dass Gott das getan hat, was er gesagt hat. Und es ist nicht so aus dem Affekt, oder war ein Engel, jetzt muss ich das ja tun irgendwie, sondern das ist wirklich etwas, was sich weiter als vollste Überzeugung durchzieht. Eine Furchtlosigkeit, keine Angst vor den Folgen. Und ich glaube, dass auch das dazugehört, wenn man Hoffnungsträger sein möchte. Und das ist auch, jetzt komme ich auch schon zum Schluss, ich habe das einmal nochmal aufgeführt, damit wir es einfach vor uns haben, diese vier Punkte. Was ist deine Identität? Darf Gott dir sagen, wer du bist? Oder möchtest du das doch lieber selber? Es ist immer besser, wenn Gott das macht. Das zweite ist, hat das Wort Gottes in uns einen Ort, wo es bewegt wird, wo es Raum hat, wo es wachsen kann, wo es sich verwirklichen kann? Haben wir eine Zustimmung zu dem, was Gott sagen will? Und sind wir furchtlos? Das sind die Fragen, mit denen ich gerne schließen möchte. Und die Band spielt jetzt noch ein Lied, oder die zwei Leute, das Duo, spielt jetzt noch ein Lied. Und ich möchte, dass wir uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Und dass du vielleicht auch Gott fragst, Gott, wo ist es denn? Wo willst du mich haben? Wo kann ich leuchten? Und wenn du so ein Hoffnungsträger schon längst bist und weißt, hey, ich bin da voll richtig und ich mache diese Sache und es leuchtet, dann halte fest daran. Dann möchte ich dich ermutigen, mit anderen, andere zu ermutigen, so. Und anderen zu helfen, das zu finden. Lassen wir uns einfach mal darüber nachdenken kurz und ich werde dann noch beten.